Der Dialog im Dunkeln steckt in der Krise. Das Hamburger Sozialunternehmen ist seit Wochen geschlossen und eine Ausstellung, in der blinde Guides sehende Besucher durch dunkle Räume führen, ist mit Abstand nicht zu machen. Er bleibt also weiter geschlossen. In Hamburg sind über 100 blinde und sehbehinderte MitarbeiterInnen von Kurzarbeit betroffen und fürchten um ihre Existenz, falls der Dialog weiter geschlossen bleibt und Insolvenz anmelden muss. Gegründet wurde der Dialog im Dunkeln in Hamburg vor 20 Jahren von dem Social Entrepreneur Andreas Heinicke, der seitdem weltweit mehrere vergleichbare Sozialprojekte aufgezogen hat. Im folgenden Interview berichtet er von der Bredouille, in der sich seine Projekte zurzeit befinden, und bespricht mögliche Zukunftsperspektiven. Das Interview wurde uns freundlicherweise von urfunk.de zur Verfügung gestellt. Die Redakteurin ist Bianca Bertrams.
Guten Tag, Herr Heinicke. Ich rufe Sie an in Portugal. Ja, jetzt frage ich vielleicht, bevor wir zum eigentlichen Thema des Interviews kommen, zum Dialog im Dunkeln, wie geht's Ihnen denn? Und ich hoffe, Sie sind nicht als Besucher in Portugal hängen geblieben.
Nee, also wir haben hier ein kleines Häuschen und nachdem Corona ausgebrochen ist und sowieso klar war, dass also wir jetzt in Heimarbeit, Homeoffice umschalten müssen, haben wir uns entschieden, also hierher zu gehen. Das ist mitten auf dem Land, soziale Distanz ist hier auch ohne Corona gang und gäbe, weil es eben keine Menschen hier gibt. Und von daher war das also, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, hierher zu gehen. Und ansonsten natürlich dann trotzdem natürlich dann 24 Stunden mit meinen Kollegen in Hamburg und in anderen Ländern verbunden zu sein, um eben dann das zu tun, was eben zu tun ist.
Ja, wir haben uns hier vorgenommen, über Hamburg, über das Dialoghaus zu sprechen. Aber Sie sagten das gerade so, in anderen Ländern. Welche Projekte betrifft denn die Corona-Krise derzeit bei Ihnen sonst noch?
Ja, wir sind ja wir haben momentan, also vor Corona hatten wir 33 Ausstellungen also in 33 Ländern Ausstellungen und das Ganze auf allen 5 Kontinenten. Und das ist natürlich leider so, dass sich alle natürlich jetzt sehr, sehr stark beeinträchtigt sind, weil natürlich zwangsläufig unser Geschäftsmodell beruht ja auf der Begegnung zwischen Blinden und Sehenden, Gehörlosen und Hörenden, älteren und jüngeren Menschen. Und das wird ja gerade versucht zu vermeiden in Corona-Zeiten. Das heißt also, unser Modell, letztendlich Plattformen zur Begegnung und zum Austausch zu schaffen, ist natürlich völlig obsolet in Zeiten, wo jeder Mensch eigentlich auf Distanz geht und eigentlich eher das Thema Isolation und nicht Inklusion im Vordergrund stehen. Und darum sind eben alle meine Partnerorganisationen in Indien, China, in Japan, Korea oder wo auch immer, USA, Brasilien, letztendlich alle, Saudi-Arabien haben wir auch gerade aufgemacht, ganz kurz vorher, vor der Krise, sind alle geschlossen.
Oh je, das klingt ja nach einer Krise im ganz, ganz großen Stil. Wir in Deutschland haben natürlich vor allem über das Dialoghaus in Hamburg etwas gehört. Da betrifft es ja auch mehrere Projekte. Dialog im Dunkeln, Dialog in der Stille und Dialog, wie heißt es, in der Zeit? Oder mit der Zeit?
Mit der Zeit, ja.
Genau. Die sind alle jetzt geschlossen. Kann man denn schon irgendwas absehen? Weil bei uns schwirren Gerüchte von, es wird nie wieder geöffnet werden können, bis hin zu, wir sind auf einem recht guten Weg. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Dialoghaus?
Ja. Also wir alle können momentan nur spekulieren. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der irgendwie eine verbindliche Aussage machen kann, wie lange Corona uns im Griff behält und was da auch für Spätfolgen oder Folgen sich daraus ableiten lassen. Ich meine, wir sind jetzt im Moment immer noch in so einer Art von Nothilfe, von Emergency. Das heißt also, alles noch sehr, sehr stark, letztendlich auch wirklich gebannt, um das Ganze medizinisch auch in den Griff zu kriegen. Aber wenn wir es dann schaffen, und da gibt es also jetzt Aussagen, dass bis in 18 Monaten der medizinische Umfang letztendlich sich managen lässt vom Gesundheitswesen, eine Weile dauern, ist trotzdem völlig offen, welche wirtschaftlichen Folgen das Ganze nach sich zieht. Und das heißt, und wir sind natürlich jetzt als ein primär eigenfinanzierendes Unternehmen mit einem sozialen Auftrag natürlich sehr stark von Erlösen abhängig. Wir brauchen pro Jahr 2,7 Millionen Euro, um unsere Kollegen, 130 an der Zahl, am Leben zu halten. Das heißt, wenn wir keine Erlöse haben, dann ist es also eher schlecht für uns. Und da wir eben nicht genau wissen, wie sich die wirtschaftliche Situation, das Freizeitverhalten verändern wird, planen wir eigentlich jetzt weit über diesen direkten Corona-Notfall hinaus, sondern versuchen eine Perspektive von 3 Jahren aufzubauen, weil wir davon ausgehen, dass wir 3 Jahre brauchen, um wieder an den Punkt zu kommen, wo wir vor Corona waren. Und natürlich schlägt das Pendel jetzt zwischen Insolvenz auf der einen Seite, das muss man aber auch ernsthaft betrachten. Ich hafte als Geschäftsführer natürlich auch im Falle einer versteckten Insolvenz, auch wenn sich das jetzt etwas gelockert hat, die Rahmenbedingungen gesetzlicher Art. Aber trotzdem ist es natürlich einfach wichtig, dass wir da auch keine falschen Versprechungen unseren Banken, unseren Unterstützern geben, wenn wir faktisch keinen konkreten Anlass haben zur Sicherung des Ganzen. Also das heißt, also unser Pendel schlägt von einerseits Insolvenz, was von vielen, vielen Faktoren abhängt, zum Beispiel Miete, wie gehen wir damit um, es sind hohe Verbindlichkeiten aufgelaufen, natürlich auch dann die ganze Kurzarbeitergelder müssen vorfinanziert werden, das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die da mit reinspielen und man muss sich dann wirklich ernsthaft fragen, sind wir in der Lage, das finanziell zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist klar, dass eben so eine Unterbrechung, so eine Pause auch immer eine Art von Kippmoment darstellt. Das heißt also, wir können uns natürlich jetzt auch zurücklehnen auf der einen Seite und sagen, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Wie können wir das Ganze positiv drehen? Welche Möglichkeiten sehen wir denn, uns auch nochmal neu aufzustellen? Und wir haben gerade, also noch vor Corona, eine Machbarkeitsstudie begonnen, um eben uns Gedanken zu machen, wie wir uns auch in den nächsten 20 Jahren aufstellen wollen. Und natürlich geht also die Überlegung dahin, dass wir natürlich weitermachen werden, dass wir das weltweit erste Social Science Center in Hamburg aufbauen wollen, aufbauen auf natürlich auf unsere Erfahrung jetzt von über 30 Jahren Dialog im Dunkeln.
Und was für ein Center? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Social Science Center, so nennen wir das. Das heißt also, wir wollen jetzt endlich diesen Science Center Gedanken, der naturwissenschaftliche Phänomene im Schwerpunkt darstellt, erfahrungsbasiert vermittelt, wollen wir eben auf soziale Phänomene ausweiten und natürlich auf unserem Prinzip des Dialoges, also sprich Experten eigener Sache, also behinderte Menschen, ältere Menschen einstellen, die entsprechend als Botschafter ihrer Sache dann eben auch zu entwickeln und eben dann diese Plattform für Begegnung und Austausch, Dialog anzubieten.
Also heißt das jetzt, Sie wollen die Themenpalette erweitern?
Wir wollen die Themenpalette erweitern. Wir haben noch eine andere Ausstellung auch letztes Jahr gestartet, die heißt Dialog mit dem Ende, wo wir Palliativpatienten, Hospizgäste, Hochaltrige und Nahtoderfahrene einladen oder auch beschäftigen, um eben das Publikum einzuladen, eben über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken und eben auch sich auszutauschen. Wir haben eine Kinderausstellung in petto, die wir gerade auch entwickeln, wo eben das soziale Lernen von Kindern von 0 bis 3 und von 3 bis 12 entsprechend entwickelt werden soll. Also da gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen und auch von konkreten Planungen, die uns dahin hoffentlich bringen wird, dass wir das erste Social Science Center weltweit in Hamburg in der Speicherstadt eröffnen können.
Das klingt ja alles erstmal sehr, sehr spannend und wahrscheinlich hoffen Sie dann auch auf mehrere Sponsoren, wenn das alles auf breiteren Füßen steht. Aber wie wollen Sie denn das jetzt im Moment bezahlen? Sie sagten, ein selbstfinanziertes Unternehmen. Man hört ja immer, es gibt Wirtschaftshilfen für Unternehmen der unterschiedlichsten Art, für Selbstständige. Was greift denn da eigentlich für das Dialoghaus?
Also da ist es so, das ist ein Wunderpunkt. Das heißt also, es ist faktisch so, dass also bei den ganzen Überlegungen um Kreditsicherung, darum dreht sich ja für die Wirtschaft, für Mittelstand, für Startups, das ist alles alles auf der Spur. Aber es wurde vernachlässigt, dass auch gemeinnützige Organisationen und die der Zivilgesellschaft verpflichteten Organisationen bisher nicht keine Kreditsicherung über den Bund, über die KfW haben. Da ist jetzt einiges am Werden. Das heißt, im Endeffekt wird es so sein, dass wir faktisch, also als ein Sozialunternehmen, hoffen, dass wir auch unter diesen Rettungsschirm der KfW letztendlich schlüpfen. Das heißt, also wir haben natürlich ein gewisses Finanzvolumen, das ist auch nicht zu knapp, das ist auch klar. Das brauchen wir, um A, natürlich diese Schließzeit zu überbrücken und B, eben auch diese sich verschleppende wirtschaftliche Entwicklung auch zu berücksichtigen, brauchen wir einen Kredit, den wir über unsere Hausbank finanzieren, aber da wir eben natürlich jetzt als Unternehmen und eben mit den ganzen Unwägbarkeiten der Entwicklung nicht wissen, ob wir das auch dann bedienen können, kann sich unsere Hausbank, in dem Fall die GLS, sicher fühlen, dass sie das Geld, das sie uns gibt, bekommt, da es eben eine Kreditsicherung über die KfW-Bank gibt. Das heißt also, wir wollen im Endeffekt dahin, dass wir faktisch die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Unternehmen auch. Aber natürlich, naturgemäß ist unsere Mission, unser Auftrag und auch unsere Möglichkeiten liegen wenig in der Gewinnmaximierung, also von Profit, von Kapital. Wir haben eine andere Agenda, sind immer unterfinanziert, dass eben es davon abhängt, wie die Rückzahlungsmodalitäten dann eben aussehen. Das heißt konkret, wie ist die Verzinsung, wie viel Pause haben wir, um mit der Tilgung auch anfangen zu können, welche Laufzeiten haben wir dann, gibt es eine Form der Umschuldung, wenn wir gewisse Ziele erreichen, man kann ja auch so ein Darlehen auch abhängig machen von Zielerreichung. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von Hausaufgaben, aber in die Richtung denken wir natürlich, aber auch Unterstützung von Privatpersonen, von Spendern, von Stiftungen, also das sind da relativ vorurteilsfrei, wenn es darum dreht, uns zu unterstützen.
Wie sieht es denn da bis jetzt aus mit der Unterstützung?
Ja, also die ganzen staatlichen Hilfen, wo der Großteil herkommen wird und herkommen muss, da ist eben, wie gesagt, noch eine Pause, weil eben in Berlin überlegt wird, also wie kann man jetzt gemeinnützige Organisationen dann auch unterstützen. Und bei den Stiftungen sieht es so aus, dass die natürlich erstmal ihr eigenes Portfolio stützen. Das heißt, also wir haben bisher eigentlich wenig Spenden eingesammelt. Darum sind wir da nicht bei dem im Portfolio. Das heißt, es ist immer schwierig, da jetzt irgendwie reinzuschlüpfen, gerade in Notzeiten. Das heißt, also Spendenaufkommen ist moderat. Das heißt, also wir sind noch bei weitem nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir können dieses halbe Jahr, was wir uns vornehmen, also eigentlich bis Jahresende, ist noch nicht finanziert. Wir haben einen Bedarf von 500.000 Euro, die wir brauchen, haben jetzt, glaube ich, so um die 100 eingesammelt. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Da ist eine Menge Luft nach oben. Ja. Und das heißt, die setzen jetzt in der Hauptsache eigentlich auf die staatlichen Hilfen, die kommen müssen.
Also kurzfristig geht es nur über Spenden. Ja, es geht nur über Spenden. Das ist die einzige Möglichkeit im Moment, um diese magere Zeit zu überstehen. Einerseits eben die Verpflichtung, die wir haben, die ist nämlich alle aufgelöst, die zu erfüllen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ganz wichtig, eben diese Anschlussperspektive zu erarbeiten. Da müssen ja auch Leute für bezahlt werden, wenn eben es darum dreht, jetzt ein Modell zu generieren, ein Modell zu entwickeln, was uns eben auch eine Perspektive gibt von 3 Jahren. Ich meine, das ist ja Arbeit, es muss bezahlt werden. So, das heißt also, wir brauchen jetzt kurzfristig gesehen Spenden, da wir im Moment noch keine Darlehen erhöhen können, weil es eben keine Kreditsicherung gibt. Und es wäre eben fahrlässig und es würde auch meinem Verständnis als ehrbarer Kaufmann widersprechen, wenn wir jetzt also auf gut Glauben, aufgrund meiner himmelblauen Augen, die eher graubraun sind, aber trotzdem Versprechen jetzt abgebe, die dann im Bereich der Träumerei liegen, aber einfach nicht seriös sind. Das heißt, also im Moment ist es ist Ziel über Spenden, natürlich aber auch über Eigenkapital. Vielleicht gibt es auch Menschen, die eben sich dann auch bei uns eben auch einkaufen wollen. Also es gibt ja auch in solchen Marktverwerfungen gibt es ja auch Menschen, die auch gerne investieren. Also da sind wir also auch natürlich auch offen. Und dann natürlich in the long run, also sprich ab nächsten Jahr, denken wir, dass wir eben über staatliche Hilfen es schaffen werden.
Jetzt ist ja so, dass der Otto-Normal-Mensch da mit seinem Kapital, was er auf dem Konto hat, mit Kleinspenden nicht gut weiterhelfen kann und die meisten Leute vielleicht nicht unbedingt wissen, wie erreiche ich Stiftungen oder Großspender. Haben Sie da Tipps für Leute, die Ohrfunk hören und die sagen, da möchte ich mich gern engagieren?
Naja, also natürlich, ich glaube, es dreht sich gar nicht so sehr um den Betrag. Ich meine, auch jede Spende, wir haben auch also wirklich von Jugendlichen, die bei uns zu Besuch waren, 5 Euro bekommen. Das ist einfach sehr motivierend. Also, wenn man jetzt also auch 5 oder 10 oder 20 Euro bekommt oder auch 100, was man sagen kann, okay, was ist 100 Euro? Aber darum dreht sich gar nicht. Das ist einfach sehr motivierend für uns, als Team auch zu sehen, Mensch, da gibt es Menschen, die nehmen Anteil, die helfen uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also ist wirklich jede Spende, und das sage ich jetzt nicht, um Ursula zu machen, als jede Spende wirklich herzlich willkommen, und wir freuen uns wirklich über jeden Euro. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir versuchen, natürlich auch an Großspender zu kommen. Das heißt, das ist klar, es gibt ja in Deutschland einige Hochvermögende. Wir sind ja auch mit Family Offices im Kontakt, die also dann dieses Vermögen letztendlich auch von Hochvermögenden dann betreuen und hoffen, dass da wir eben die ein oder andere größere Spende eben dann erhalten. Das ist das eine. Wir sind mit einigen Stiftungen im Gespräch, die also auch erstmal Interesse zeigen, aber natürlich auch wiederum natürlich auch eine Prioritätenliste haben. Das ist klar. Also man ist ja wirklich auch in einem Verteilkampf, weil eben alle letztendlich jetzt gerade knapp bei Kasse sind und Unterstützung brauchen. Aber da sind wir eben dran. Also da sind wir eben wirklich von Kleinstspenden, die eine moralische Rendite haben, bis hin eben zu größeren Spenden, und größere Spenden fangen bei uns bei 20.000 Euro an. Ja. Sind wir da also wirklich am Machen, am Tun, und sind natürlich aber auch sehr aufmerksam, was tut sich, soll ein Fonds aufgebaut werden vom Bundesverband der Deutschen Stiftungen, Fineo ist eine Beratungsgesellschaft im Gemeinwesen in Berlin, die auch an einem Fonds arbeiten, um eben dann Corona-Opfer entsprechend zu unterstützen. Es gibt Aktion Mensch, die Fernsehlotterie, also die Fernsehlotterien sind da auch sehr rege. Da muss man auch sagen, da bewegt sich unwahrscheinlich viel im ganzen Gemeinwesen, in der Philanthropie. Das heißt, da gibt es also auch eine höhere Flexibilität, es haben sich gerade die Rahmenbedingungen steuerlich geändert. Also da ist wirklich eine unheimliche Aufbruchstimmung in Deutschland wahrzunehmen, und es ist großartig, was in den 5-6 Wochen, länger ist es ja gar nicht, alles schon passiert ist.
Das ist wirklich also gut ab. Nützt das denn, wenn unsere Hörer jetzt sagen, oh, ich schreibe mal an Aktion Mensch, weil mir vor allem Dialog im Dunkeln am Herzen liegt, oder sagen Sie, das sind Sachen, die Sie mit den Organisationen regeln?
Ich glaube, also jede Form von Äußerung ist wichtig. Ja, ich meine natürlich, ob es Aktion Mensch der richtige Adresse ist, es bleibt dahingestellt. Ja,
so ein Beispiel.
Aber natürlich würde ich jetzt also als Hamburger an den Oberbürgermeister schreiben. Ja, also oder an die Sozialsenatorin, der ist wahrscheinlich der bessere Kontakt, an die Frau Leonard zu schreiben und sagen, hey, also wir haben hier Dialog im Dunkeln oder Dialog im Stillen oder Dialog mit der Zeit erlebt. Es war ein eindrückliches Erlebnis. Da arbeiten 130 Leute, großer
Ja, der Ohrfunk ist ja bundesweit, deswegen fragte ich das.
Ja, aber dann eben, also wenn die Hörer, also ich kann sie wirklich herzlich einladen, also an die Sozialbehörde in Hamburg zu schreiben, an die Frau Lehner, das ist die richtige Adresse momentan, die politisch da auch einiges bewegen kann.
Was ist die genau?
Sozialsenatorin.
Jetzt nochmal ganz andere Frage. Ja. Das betrifft ja alles nicht nur Deutschland, aber auch. Was machen denn jetzt die ganzen Mitarbeiter aus 33 Ländern im Moment? Gibt es irgendwelche Projekte, die der Dialog jetzt online macht? Oder was tun die?
Ja, also erstmal ist es so, ich meine, die meisten sind jetzt eben, also wir haben ja in Deutschland nochmal das Glück, Kurzarbeit zu haben. Mhm. Das gibt es ja in China oder in den USA, gibt es sowas gar nicht. Das heißt also, wir sind dann natürlich nochmal in einer privilegierten Situation, dass wir eine soziale Absicherung haben. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, das ist ja ganz normal außergewöhnlich im weltweiten Vergleich. Ich habe Freunde in Venezuela, was da los ist. Also es ist eine ganz andere Geschichte. So, und aber die Japaner haben jetzt machen jetzt Online-Dialoge, das heißt, sie haben da also, die machen einen Online-Klassenraum und der Dialog mit den blinden Kollegen finden eben dann über Zoom oder Skype oder irgendein anderes Videokonferenz.
Sehen die dann die blinden Teilnehmer oder wird das versucht dann genauso zu machen?
Nein. Da ist eben, da gibt es also ein blinder Kollege, der davor sitzt, der ist dann derjenige, der eben dann im Gespräch mit den Schülern ist. Und was ich eben auch gerade ganz toll finde, das ist eine Initiative unserer Kollegen in Hongkong, wo ja auch also Corona eingeschlagen hat, wie wir wissen. Vorher gab es die ganzen politischen Verwerfungen, die auch natürlich riesen wirtschaftliche Folgen hatten. Also Hongkong ist da schon auch jetzt sehr, sehr stark auch belastet, unabhängig auch von Corona. Und dann haben unsere blinden Kollegen haben sich also jetzt als Botschafter der Hoffnung positioniert. Das heißt, sie helfen ganz aktiv jetzt in der Versorgung auch von älteren und einsamen Menschen, haben so eine Art Sorgentelefon eingerichtet und wollen da eben versuchen oder sind dann so nicht, machen das eben auch, wollen eben auch einen Beitrag leisten.
Super.
Und ich finde so der Slogan, das heißt dann The Ambassadors of Hope, und da ist dann der Slogan, dass eben im Endeffekt jeder hat ein Recht zu helfen. Also, und das durch jetzt im Hinblick, dass blinde Menschen jetzt also sehen
auch sehr inklusiv
helfen,
gedacht, ja.
Ist natürlich schon mal, das finde ich, sehr, sehr gut gedacht und ist auch also wirklich toll gemacht und die sind also auch aktiv. Also da gibt es eine ganze Reihe von Aktivitäten und dass wir also jetzt nicht paralysiert, traumatisiert, völlig konsterniert in unseren Dialog im Dunkeln, Dunkelkammern sitzen und warten, bis das Licht dann wieder angeht oder ausgeht in dem Falle. Also da ist schon auch sehr viel Kreativität und Wille vorhanden, um eben das Beste aus der Situation zu machen.
Hat Hamburg denn auch so Angebote, die wir jetzt nutzen könnten im Augenblick?
Ja, im Moment ist es so, aber das ist dann so, das war auch so eine Art Spin-off von dem, was wir also jetzt gerade erleben. Wir haben jetzt eine Initiative gegründet, die heißt Hallo Nachbar. Und Hallo Nachbar ist eine Initiative, die also Lebensfreude älteren, einsamen Menschen bringen soll, und zwar direkt ins Haus. Ist also auch ein Service, den wir aufbauen, eben mit Jugendlichen, auch mit benachteiligten Jugendlichen, die eben dann in Kontakt treten mit älteren Menschen, die eben von Isolation jetzt betroffen sind. Die führen mit denen Gespräche, dann machen wir Biografiearbeit, das heißt, die Idee ist die, dass eben die Älteren den Jüngeren dann ihre Geschichte erzählen, das wollen wir eben festhalten als Podcast, vielleicht auch veröffentlichen, aber auch Erledigungen machen, wie zum Beispiel eben dann einkaufen oder später hoffentlich auch wieder mal Spaziergänge, Besuche. Also sprich, wir wollen diese Brücke schlagen zwischen Menschen, die eben älter und einsam sind, und eben Jugendlichen, die entsprechend Älteren unter die Arme greifen. Das heißt, Hallo Nachbar.
Aber die Gespräche finden dann telefonisch statt, ne?
Die finden dann telefonisch statt oder eben dann, wenn möglich ist, eben über Computer, über eine Bildübertragung oder also man muss ja auch nicht
haben ja viele ältere Leute gar nicht so.
Genau. Ja, doch, aber es gibt
ja manche schon, ja klar. Ja,
natürlich, aber ich meine, die Generation jetzt der 60, 70-Jährigen ist ja schon auch natürlich sehr, sehr munter unterwegs in der Richtung. Also das ist auch eine Generationsfrage, das ist klar. Aber da sind wir eben dran, um eben auch nochmal einen Beitrag zu leisten, der eben über unsere eigene Betroffenheit hinausgeht.
Ist das dann, hängt das auch mit dem Dialog aus zusammen?
Ja, das ist ein Dialog im Dunkeln. Das ist immer den Dialog im Dunkeln Verein. Wir haben noch einen Verein und darüber haben wir Mittel eingeworben und da sind wir jetzt also dran.
Also das heißt, es hängt wirklich eine ganze Menge dran, dass das weiterlebt. Und ja, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr Klarheit haben. Ja. So viel Klarheit, wie im Moment überhaupt zu erreichen ist.
Ja.
Ich verabschiede mich von Ihnen, Herr Heinecke, ja, und danke Ihnen sehr für das ausführliche Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute Ihnen.
Ja, ja? Danke. Tschüss. Bleiben Sie gesund.
Ciao. Ich danke Ihnen. Ciao.